Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ein paar Tage weg von zu Hause sein, viel Zeit mit Freunden verbringen und Neues erleben. Das alles ist möglich auf Klassenfahrten. Wegen Corona sind viele Fahrten ausgefallen, doch jetzt machen sich Schulen wieder an die Planung. Die läuft aber nicht reibungslos. Ein Problem sind steigende Kosten, die längst nicht alle Familien stemmen können. Was also tun? Eine Frage, die wir heute im Bildungsmagazin diskutieren. Außerdem blicken wir nach Göttingen, da besetzen Studierende einen Hörsaal an der Universität und wir zeigen, warum es für viele Jugendliche schwierig ist, die passende Ausbildung zu finden und wie man gegensteuern kann. Am Mikrofon begrüßt Sie Britta Mersch. Herzlich willkommen. Homeschooling, Maskenpflicht, Selbsttests im Klassenzimmer. Die letzten 2,5 Jahre waren nicht leicht für viele Schülerinnen und Schüler. Jetzt soll Schule wieder, so gut es geht, so normal wie möglich ablaufen und dazu gehören auch Klassenfahrten. Ein Gymnasium in Bayern, genauer in Miltenberg in Unterfranken, macht nun ganze Sache. Die komplette Schule ist in dieser Woche aufgebrochen zu einer Klassenfahrt nach Rom. Das sind mehr als 700 Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte. Mit 16 Reisebussen haben sie sich auf den Weg gemacht und da war die Vorfreude natürlich groß. Katrin Küx hat die Schule vor der Reise besucht. Yes,
yo. Die 6B singt den Rom-Song. Eine Eigenkomposition für die gesamte Schulfamilie, betont Musiklehrer Raphael Schollenberger.
Sie haben auch alle richtig Lust. Man sieht es, die Daumen kommen alle hoch.
Alle Daumen gehen nach oben.
Die sind auch total alle aufgeregt. Und auch wir Lehrer freuen uns total drauf. Wir wissen noch nicht so ganz, was uns erwartet, mit 700 Leuten dahin zu fahren.
Die Schulfamilie des Johannes-Putzbach-Gymnasiums ist ganz aus dem Häuschen. Über 700 Schülerinnen und Schüler und 50 Lehrkräfte fahren nach Rom. Auch für die Eltern ist das ungeheuer aufregend, sagt Angelika Bick vom Elternbeirat.
Die Begeisterung zeigt sich auch dadurch, dass viele Eltern durch das zusätzliche Einzahlen von Geld den Sozialfonds auch unterstützt haben. Und natürlich gibt es immer Stimmen, die sagen, es ist zu viel für eine Schule. Aber ich finde, es ist das, was wir unseren Kindern zum Teil auch schuldig sind. Wir haben die letzten Jahre Zeiten gehabt, in denen niemand wirklich wegfahren konnte.
Wie Fünftklässlerin Elisabeth Schwing und der 14-jährige Bastian Blümel.
Also ich finde es mega, dass wir als ganze Schule nach Rom fahren, dass alle mitkommen. Das ist einfach Hammer. Ich war noch nicht weit von Deutschland eigentlich weg.
Auf was freust du dich am meisten?
Auf jeden Fall will ich meine echte italienische Pizza essen, weil.
Das wird halt ein Erlebnis sein, was man vielleicht nicht so schnell wieder vergisst.
Meinst du, du hast Heimweh?
Ja, weil wir sind ja eine Woche lang weg und es ist schon sehr ungewohnt, wenn man da so lange von zu Hause weg ist.
Weißt du, was man da alles angucken kann?
Ja, den St. Petersplatz und da gehen wir sogar auf eine Papstaudienz.
Die Idee, mit der ganzen Schule zu verreisen, stammt von Schulleiter Ansgar Stich. Eine Belohnung für 2 harte Corona-Jahre ohne Klassenfahrten. Den Moment, als er die Reise im Pausenhof offiziell verkündete, wird er nie vergessen.
Das war wirklich der Moment für mich als Lehrer überhaupt. Das habe ich noch nicht erlebt. Vorher waren die vielen Lockdowns. Dann haben wir eine verlängerte Pause gemacht und zu einer Pausenkonferenz aufgerufen. Und dann, das können Sie sich nicht vorstellen, das hat, glaube ich, ganz Miltenberg gehört. In der ersten Reihe stehen natürlich immer die Kleinen. Die sind sich buchstäblich in die Arme gefallen und haben getanzt.
Damit auch wirklich alle mitfahren können, haben Eltern und Firmen in der Region gespendet. Sogar der letzte Abi-Jahrgang hat sein Erspartes dazugelegt.
So viele Busse, so viele Busse. Nach Rom!
Geht's euch gut?
Ja!
Habt ihr Lust auf Rom?
Ja!
Ja, bei diesen Schülerinnen und Schülern aus Bayern hat es geklappt mit der Klassenfahrt. Bis zum Wochenende sind sie jetzt in Rom. Doch viele Schulen wägen jetzt auch ab, ob sie mit der Planung starten. Und das liegt nicht nur am Infektionsrisiko, sondern auch an den hohen Kosten, die auf Familien zukommen können. Denn die Preise für Unterkunft und Transport sind deutlich gestiegen. Dass Klassenfahrten deshalb kritisch auf den Prüfstand gestellt werden, fordert die Landeselternkonferenz in Nordrhein-Westfalen. Anke Starr ist dort die Vorsitzende. Frau Starr, wie wird denn unter Eltern und an Schulen im Moment über Klassenfahrten diskutiert? Gibt es da Themen, die immer wieder auftauchen?
Ja, also es bleibt eben doch sehr kontrovers. Und es sind viele, die wünschen das den Kindern vom Herzen, so wie das gerade im Beitrag auch schon angeklungen ist, weil sie eben auf so viel haben verzichten müssen. Andere haben natürlich immer noch Sorge vor diesem Infektionsrisiko. Aber die steigenden Preise sind das, was Familien wirklich im Augenblick umtreibt. Also es ist so, dass die Krise doch Spuren hinterlässt. Und es ist ja nicht so, dass eine Klassenfahrt das Einzige ist, was Eltern im Schuljahr aufbringen müssen, sondern grundsätzlich hat es ja einen Preisanstieg gegeben. Das ist jetzt spürbar und nicht gerade bei denen, die vielleicht immer schon sehr zu kämpfen hatten mit der Finanzierung von Klassenfahrten, sondern auch eine breite Schicht an Eltern, die bislang eben das gut machen konnten. Und da tun sich jetzt gerade doch Schwierigkeiten auf. Und wir sind darauf gestoßen, weil wir von mehreren Schulen angesprochen wurden, wo dann eben bei einer geplanten Fahrt die Kosten doch noch mal deutlich angestiegen sind und das nicht mit den Eltern selber besprochen wurde, sondern dann quasi in Schulkonferenzen beschlossen wurde, dass der Beitrag für die Klassenfahrten eben jetzt nochmal erhöht wurde. Und da sagen wir, ist es ganz wichtig, dass das die einzelnen Klassengemeinschaften eben doch entscheiden müssen und dass man dann die Klassenfahrt insgesamt nochmal auf den Prüfstand stellen muss oder Sozialfonds schaffen muss, dass dann auch kein Kind zu Hause bleiben muss, nur weil der Geldbeutel vielleicht nicht reicht.
Das heißt, das ist eine Diskussion, die wirklich an Schulen offen geführt werden muss, also auch gemeinsam mit den Eltern, dass wirklich auch mal eruiert werden muss, wie viel sind Sie, seid ihr bereit zu zahlen? Wobei das natürlich auch wirklich ein sensibles Thema ist, weil das ist ja auch was, was man vielleicht so offen gar nicht sagen möchte. Für uns ist es im Moment wirklich schwer, diese Kosten aufzubringen.
Ja, das ist tatsächlich so. Und darum ist es umso wichtiger, dass die Schulgremien von Anfang an eben auch beteiligt werden. Und damit meinen wir eben auch tatsächlich, dass offen damit umgegangen wird, wie das gestaltet werden kann. Es gibt ja durchaus auch andere Ansätze, Klassenfahrten zu gestalten. Also ich muss ja nicht unbedingt nach Rom oder ins Ausland fahren, wobei das natürlich eine tolle Geschichte ist, wenn so eine ganze Schule da verreist. Aber ich kann natürlich auch schauen, was für Unterstützer, was für Träger habe ich, was für Bildungseinrichtungen, aber auch politische Angebote gibt es dort ganz viele, wo man eventuell dann auch nochmal eine Unterstützer bekommen kann. Hier hat die Schule sich, glaube ich, in der Stadt, wenn ich das richtig verstanden habe, erkundigt, ob es da Unterstützer gibt, die Klassenfahrten mitfinanzieren. Und das sind ja Modelle, das ist Arbeit, aber es wäre natürlich wünschenswert, dass man das eben im Vorfeld auch macht, sodass man sicherstellen kann, dass niemand kompromittiert wird. Und das ist tatsächlich so. Während so einer Abstimmung in einer Klasse, dann ist oft so ein Gruppenzwang da. Und dann traut sich derjenige, der da vielleicht gerade knappst, nicht unbedingt die Hand zu heben und zu sagen, boah, ich kann das aber gar nicht. Regulär ist es so, dass Schulen tatsächlich fast überall inzwischen Fördervereine haben. Manche Fördervereine sowas unterstützen. Aber es ist immer so ein Restschamfaktor, der da bleibt. Und da muss man, glaube ich, ganz sensibel hingucken und kann nicht, ich habe das per Order Mufti gesagt, per Schulkonferenz beschließen, dass wir bislang vielleicht 350 Euro als Obergrenze für eine Klasse veranschlagt haben und dann in so einer Schulkonferenz plötzlich dann 500 oder 600 Euro veranschlagen, ohne im Blick zu haben, dass es viele Familien trifft, die das im Augenblick eben nicht können. Und von daher sagen wir, es ist wichtig, dass die Klasse an sich mit den Lehrern gemeinschaftlich wirklich sensibel überlegt, ist das in dieser Klasse stemmbar, ist das machbar oder müssen wir Aktionen starten, dass wir uns leisten können, dass wir vielleicht auch selber Spenden einsammeln oder Spendenaktionen machen, um sowas tätigen zu können, dass auch wirklich niemand beschämt zurückbleiben muss.
Das setzt ja auch ein großes Engagement voraus, das haben Sie ja schon gesagt. Gibt es ja noch andere Töpfe, die zur Verfügung stehen, wenn man jetzt eine Klassenfahrt machen möchte? Also wo kann man da noch hinschauen?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, wir wissen, dass bei allen Familien, die Sozialhilfeempfänger sind oder auch Wohngeldempfänger sind, da gibt es ja die Mittel über BUT, das heißt über Bildung und Teilhabe. Das findet häufig in Schulen eben so statt, dass die Schulsozialarbeiter, sofern hoffentlich wünschenswerterweise vorhanden, bei solchen Anträgen unterstützen und dann entsprechende Anträge stellen können, dass diese Kinder dann Unterstützung bekommen. Da würden wir uns tatsächlich im Augenblick Weg ein Mehr wünschen und auch seitens der Politik wünschen, dass das ausgedehnt wird und dass dort eben mehr Unterstützung erfolgen kann. Das heißt also, mehr Familien als üblich davon erfasst werden. Ähnlich muss das eben auch bei Lehrkräften laufen. Auch da hören wir jetzt häufig, dass die Töpfe nicht ausreichen, weil ja im letzten Jahr darüber entschieden wurde, wie viele Mittel auch für die Reisekostenabrechnung der Lehrkräfte zur Verfügung stellen. Und da ist es so, dass Schulen uns rückmelden, dass dann gewünscht wird, dass Fördervereine das übernehmen. Aber auch Fördervereine haben ja in den letzten 2 Jahren sehr gelitten und wenig Chance gehabt, Einnahmen zu erzielen über Schulfeste oder Ähnliches, sodass auch da die Kassen oft klamm sind. Also von daher würden wir uns tatsächlich mehr von Politik wünschen. Es wäre natürlich auch wünschenswert von anderen Stellen her, dass man hier nochmal wirklich die Kinder im Blick hat und bedenkt, was sie alles haben in den letzten 3 Jahren, kann man ja jetzt schon fast sagen, ertragen müssen und dass man da ein Stückchen jetzt auch zurückgeben könnte.
Weil die Klassenfahrt, ich glaube, das ist ja schon, Einigkeit ist ja schon auch was ganz Wichtiges für die Schülerinnen und Schüler. Wo sehen Sie da den größten Wert auch drin?
Also ich glaube, jeder, ich meine, das, ich glaube, wenn wir uns unsere Schulzeit zurückerinnern, und meine ist ja jetzt schon verdammt lange her, dann sind das Momentaufnahmen, die hat man lebendig in Erinnerung. Weil ich glaube, es gibt keinen Ort, wo man Sozialkompetenzen besser stärken kann, als das auf Klassenfahrten oder Ausflügen möglich ist. Das ist ein großer Mehrwert für die Kinder. Und das ist ja auch eines der Gründe, warum wir sagen, da fängt Chancengleichheit an. Weil das Momente sind, die scheren aus dem Alltag aus und bleiben dadurch aber intensiver in Erinnerung. Und nicht jedes Kind freut sich da durchgehend ausnahmslos. Für viele ist das eine Hürde, diese Erfahrung zu machen und festzustellen, ich komme wieder und ich habe was Eigenständiges ganz alleine geschafft. Ich habe mich von zu Hause getrennt und war mit anderen unterwegs. Und das sind so Abschnitte im Leben, wo Kinder genauso durchreifen und wachsen. Und das ist vielleicht mal die ein oder andere Träne, die da kullert, aber auch eine große Begeisterung und Freude, die oft wieder mit nach Hause genommen wird.
Also, Klassenfahrten sind eine ganz wichtige Erfahrung für Kinder und Jugendliche. Doch steigende Kosten machen die Planung für Schulen schwierig. Und deshalb ist es wichtig, alle Eltern mitzunehmen und auch über kreative Wege der Finanzierung nachzudenken. Das sagt Anke Starr von der Landeselternkonferenz in Nordrhein-Westfalen. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wenn Aktivistinnen und Aktivisten ihre Interessen vertreten, greifen sie auch mal zu drastischen Methoden. Sie gießen Tomatensuppe auf berühmte Kunstwerke oder greifen zu Kartoffelbrei. Das sind Aktionen, die in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt haben. In Göttingen haben sich jetzt Studierende entschieden, den Lehrbetrieb an der Universität durcheinander zu bringen. Sie haben einen Hörsaal gekapert. Die ganze Woche sollen da jetzt Aktionen stattfinden. Worum es geht und wie die Professoren an der Uni reagieren. Paul Frederik Schulz-Greve hat die Aktivisten besucht und er war bei einer Videokonferenz dabei, die aufschreckt.
Comment, do you hear me? Hello?
We can hear you.
Morgens um 7:30 im 011er, dem größten Hörsaal der Universität Göttingen. Per Zoom wird nach Pakistan geschaltet, das Thema die dortige Flutkatastrophe. Mit der Technik sind die BesetzerInnen noch nicht ganz vertraut, dafür sind die rund 30 jungen Leute jetzt mit Sicherheit wach.
Ja, wir hatten ja Matratze, Schlafsack, von daher ging das. Es war jetzt keine Katastrophe.
Die Nacht war nicht so schlafgefüllt, würde ich mal sagen.
Also ich habe auch nicht so viel geschlafen, aber es geht voll. Es war ja in Ordnung, ich fühle mich shit.
Die AktivistInnen haben für die nächsten Tage ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt, passend zu ihren Forderungen. Jeder kann reinkommen und zuhören, sagt Lukas, der Sprecher der Gruppe.
Wir sind einmal Klimagerechtigkeitsbewegung, aber wir machen gleichzeitig den Schulterschluss mit dem Sozialprotest, ganz klar. Und wir wollen den Sozialprotest auch an die Uni tragen. Gerade Studis sind auch in einer sehr prekären Lage. Ein Drittel aller Studis lebt in Armut und wir haben 4 Corona-Semester hinter uns. Da gibt es eine Menge, auf das wir wütend sein können.
Er fordert außerdem, dass Stromerzeuger keine Gewinne mehr machen sollen und dass das 9-Euro-Ticket verlängert wird. In dem besetzten Hörsaal schauen auch hin und wieder ProfessorInnen vorbei, so wie Klaus Detterbeck. Er ist Politikwissenschaftler und übt bei einer spontanen Podiumsdiskussion Kritik an der Form des Protestes.
Fridays for Future war doch ein hervorragendes Beispiel dafür, wie es gelingen kann, ganz viel gesellschaftliche Unterstützung zu generieren.
Und ich frage mich, ob solche Aktionen wie diese hier dazu beitragen, diese Unterstützung zu stärken.
Unter den KlimaaktivistInnen ist die Kritik des Politikwissenschaftlers unpopulär.
Und wir können uns hier in unserem Elfenbeintower darüber unterhalten, welche Protestformen in Ordnung sind, während wir gerade auf die größte humanitäre Katastrophe weltweit zusteuern. Deswegen frage ich mich,
Uni-Präsident Metin Tolan findet die Forderungen der Gruppe gut. Einen Hörsaal zu blockieren aber nicht.
Deswegen wäre unsere Ideallösung, wenn wir beides gemeinsam machen könnten. Auf der einen Seite die Besetzung, aber auf der anderen Seite auch unseren Vorlesungsbetrieb durchführen, trotz der Besetzung.
Denn eigentlich hätte hier eine Statistikvorlesung für StudienanfängerInnen stattfinden sollen. Diese wurde nun ins Foyer verlegt. Bei den Neuankömmlingen herrschen gemischte Gefühle, so wie bei Björn.
Ich bin ziemlich verärgert, aber ich kann es halt schon verstehen, dass man es macht, aber es macht hier keinen Sinn, draußen Vorlesungen zu machen.
Die BesetzerInnen sind eng verbunden mit Fridays for Future. Und deshalb ist für sie der Hörsaal genau der richtige Ort für den Protest.
In der Uni ist es eigentlich nur das Äquivalent zum Schuleschwänzen von damals. Weil Unischwänzen ja nie jemanden gejuckt hat. Und dementsprechend gehen wir diesen Weg, um ja einfach mal wieder Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, und grundsätzlich lässt sich noch sagen, es geht weniger ums Blockieren, als darum, sich diese Räume zu nehmen und hier selber zu diskutieren und selber gutes Programm zu machen.
Fachkräfte werden dringend gesucht und trotzdem finden viele nicht den passenden Beruf. Die Bertelsmann Stiftung hat jetzt erhoben, wie viele Jugendliche das betrifft. Die Studie zeigt, weniger als die Hälfte aller Jugendlichen schafft nach der Schule einen reibungslosen Start in Studium oder Beruf. Rund 15% haben sogar große Schwierigkeiten, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Ergebnisse, die wir uns genauer ansehen wollen, mit Claudia Burkhardt. Sie kümmert sich bei der Bertelsmann Stiftung um das Thema Berufsausbildung. Frau Burkhardt, Sie sprechen von alarmierenden Zahlen. Warum?
Ja, wir sprechen von Zahlen, die sich über 100.000 Jugendliche bewegen. Und das sind schon dramatische Zahlen, denn 15%, und das sind über 100.000 Jugendliche, innerhalb von 4 Jahren nach Verlassen der allgemeinbildenden Schule nicht schaffen, in so etwas wie Ausbildung oder Studium dauerhaft einzumünden. Und diese Jugendlichen drohen eben auch für eine lange Zeit vielleicht sogar dauerhaft ausbildungslos zu bleiben.
Das heißt, die Jugendlichen wollen nicht oder sie wollen schon und können nicht. Konnten Sie das auch ausmachen in Ihrer Studie?
Das sind verschiedene Gruppen. Also wir haben ungefähr 20% von Jugendlichen, die erst verzögert in Ausbildung und Studium übergehen. Und zwar nicht, weil sie das wollen, sondern weil sie Such- oder Anpassungsprozesse haben, weil sie zum Beispiel keine Ausbildungsstelle finden oder auch noch nicht genug beruflich orientiert sind. Und das ist eine andere Gruppe als die 15%, die quasi überhaupt gar nicht in Ausbildung ankommen. Das sind Jugendliche, die häufig sehr schlechte Startchancen haben, niedrige Schulabschlüsse, schlechter sozioökonomischer Status auch der Eltern, Migrationshintergrund. Und die versuchen teilweise eine Ausbildung oder ein Studium anzufangen, brechen wieder ab, sind im Übergangssystem. Manche sind auch sehr, sehr lange im Übergangssystem und sie kommen innerhalb von 4 Jahren nicht stabil irgendwo an.
Kann man da denn überhaupt gegensteuern? Also vielleicht muss man sich da auch nochmal auf Ursachensuche begeben. Also liegt es wirklich an den Noten, liegt es an den Fähigkeiten? Kann man da auch Ursachen ausmachen?
Also bei den 20%, die verzögert in Ausbildung und Studium eingehen und die das gar nicht wollen, da kann man natürlich versuchen, diesen Übergangsprozess ein bisschen zu beschleunigen. Zum einen diejenigen, die halt eine Ausbildungsstelle wollen und sie nicht finden, denen könnte man mit einer Ausbildungsgarantie helfen, dass diese Wartezeiten einfach wegfallen. Und die anderen, die es nicht geschafft haben, während ihrer Schulzeit sich beruflich zu orientieren, da muss man natürlich schauen, ob man nicht auch generell an der Berufsorientierung in den Schulen etwas verändert. Da sehen wir auch noch ein ziemlich hohes Potenzial. Bei den 15%, die dauerhaft gar nicht in Ausbildung ankommen, sind die Gründe vielfältig. Es sind natürlich zum einen die schlechten Startchancen mit den niedrigen Schulabschlüssen, wo sie wenig Chancen haben, in etwas einzumünden und da auch zu bleiben. Vielfach haben sie aber auch wenig Unterstützung aus dem Elternhaus, wenig Ressourcen in ihrem Umfeld. Da sehen wir, dass eine dauerhafte und frühzeitige Begleitung dieser Jugendlichen über diese verschiedenen Schwellen hinweg, also von der Schule in Ausbildung, aber auch durch eine Ausbildung durch gewährleistet sein muss, weil diese Jugendlichen keine eigenen oder wenig eigene Ressourcen haben, um eben auch mal schwierige Phasen zu überbrücken und dann auch durchzuhalten.
Ist das denn Aufgabe der Schule oder muss da auch die Wirtschaft selbst, also müssen da die Betriebe selbst auch stärker aktiv werden?
Wir sehen natürlich, dass es gerade kleine Betriebe sind, die häufig Jugendliche mit etwas schlechteren Schulabschlüssen auch eine Chance geben. Die sind häufig überfordert damit, da auch noch, sage ich mal, Entwicklungshilfe oder erzieherische Hilfe oder unterstützende Hilfe zu leisten. Da sehen wir die kleinen Betriebe weniger in der Pflicht. Allerdings kann die Schule auch nicht der Reparaturbetrieb sein, der alles erledigt. Was die schulische Berufsorientierung angeht, da sehen wir definitiv noch Luft nach oben. Aber wir brauchen auch weitere unterstützende Begleitsysteme, Sozialpädagogen, Psychologen, die unterstützend tätig werden, Träger, die in Ausbildung begleiten und auch dafür sorgen, dass diese Jugendlichen eben Unterstützung bekommen, wenn es mal schwierig wird.
Weil es hat ja auch unter Umständen Konsequenzen jetzt fürs ganze Leben. Also wenn ich am Anfang nicht gut starte, ist es wahrscheinlich auch schwierig, dass ich später Fuß fasse im Berufsleben, oder?
Ganz genau. Wir gehen davon aus, dass diese Jugendlichen, die über 4 Jahre es nicht schaffen, irgendwo stabil anzukommen, eben ein sehr, sehr hohes Risiko haben, dauerhaft ausbildungslos zu bleiben und damit ungelernt sind. Und wir sehen, dass die Anforderungen in Ausbildung und am Arbeitsmarkt immer weiter steigen und für Ungelernte immer weniger Möglichkeiten bestehen, dauerhaft in Arbeit zu kommen. Die Arbeitslosigkeitsquoten bzw. das Risiko, arbeitslos zu werden, sind 6-mal höher, wenn man ungelernt ist, als wenn man eine berufliche Qualifizierung hat. Das trägt sich also das ganze Erwerbsleben über fort.
15% der Jugendlichen haben große Probleme, nach der Schule mit einer Ausbildung zu starten oder dabei zu bleiben. Sie brauchen Unterstützung, damit sie eine Perspektive bekommen. Das sagt Claudia Burkhardt. Sie kümmert sich bei der Bertelsmann Stiftung um die Berufsausbildung. Wie Kinder gut unterstützt werden können, bewegt auch die Bildungspolitik in Schleswig-Holstein. Vor allem geht es da um die Kita. Bildungsministerin Karin Prien von der CDU, aktuell auch Präsidentin der Kultusministerkonferenz, macht sich dafür stark, dass Kita und Schulpolitik enger miteinander verzahnt werden. Sie wünscht sich dafür eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Ministerien. Das hat sie hier im Deutschlandfunk gesagt in der Samstagsausgabe von Campus und Karriere.
Die meisten Kultusminister sind ja gar nicht zuständig für die Kita. Das ist schon mal ein Strukturproblem. Strukturell halte ich das oft nicht für richtig. Und dass wir das System immer noch sozusagen in Silos denken und nicht zusammendenken, also sozusagen über den ganzen Bildungsverlauf zusammendenken, ist sicherlich ein Fehler. Und ich glaube, es ist unumgänglich, dass Schulminister und für die Kitas zuständigen Minister, dass die sich jetzt an einen Tisch setzen.
Doch offensichtlich hält sich Karin Prien selbst nicht daran, denn sie fordert jetzt ein verpflichtendes Kita-Jahr für Kinder, die sprachlichen Nachholbedarf haben, offensichtlich ohne das vorher abgesprochen zu haben. Denn Aminata Touré von den Grünen und Familienministerin in Schleswig-Holstein ist sogar nicht einverstanden mit dem Vorstoß. Sie sagt, ein verpflichtendes Kita-Jahr sei nicht Teil der Koalitionsvereinbarung und für diese Legislatur nicht vorgesehen. Eine klare Abfuhr also an Schulministerin Prien. Nach einer gemeinsamen Linie sieht das nicht aus. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch, ich verabschiede mich von Ihnen. Hier geht's nach den Nachrichten weiter mit Corso Kunst und Pop und meinem Kollegen Paulus Müller. Ein Thema, das ukrainische Filmfest in Berlin.